Und jetzt die Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Domradio.
Sternzeit.
Genau, die Sternzeit, und zwar heute mit
Regina Mennig
und mit mir, mit Hilde Regeniter. Und wir reden heute Klartext, und zwar über Argentiniens geraubte Kinder. Regina, wer sind diese Kinder?
Argentiniens geraubte Kinder, das sind Kinder von politischen Dissidenten zur Zeit der argentinischen Militärdiktatur. Und diese Kinder sind meistens im Foltergefängnis geboren worden, sind dann an Militärfamilien oder regimetreue Familien weitergereicht worden, unter einer falschen Identität aufgewachsen, und die erfahren eben oft erst jetzt sind sie Mitte 30, wer sie eigentlich sind.
Und genau über diese Kinder reden wir, und wir reden auch über das Filmprojekt, das du zusammen mit deiner Kollegin Jenny machst. Ihr arbeitet nämlich an einem Dokumentarfilm über diese Kinder, beziehungsweise ehemaligen Kinder, denn wie du sagst, sie sind natürlich heute längst erwachsen. Argentiniens geraubte Kinder, so heißt unsere Sendung heute, genauso wie die Dokumentation, an der zwei junge Kölner Filmemacherinnen seit einiger Zeit schon arbeiten, und eine der beiden, die sitzt mir jetzt hier im Domradio-Studio gegenüber, Regina Mennig. Hallo.
Hallo.
Regina, du hast es eben schon mal gesagt, sagst du einfach nochmal, was sind das für Kinder, um die es da geht? Und warum sind die geraubt?
Die Kinder, um die es geht, sind Kinder von politischen Dissidenten zur Zeit der Militärdiktatur in Argentinien, Ende der 70er, 80er Jahre, Anfang der 80er Jahre. Diese Kinder sind meistens im Foltergefängnis zur Welt gekommen. Die sollten eben nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen, vor allem nicht mit der Gesinnung ihrer leiblichen Eltern, weil die eben gegen das Regime gekämpft haben. Und deswegen sind die in sehr vielen Fällen an regimetreue Familien weitergegeben worden, oder oft haben auch Militärs aus dem Foltergefängnis diese Kinder direkt mit zu sich eben nach Hause genommen, haben die dann einfach in den allermeisten Fällen als ihre eigenen eingetragen, und so sind diese Kinder unter einer komplett falschen Identität aufgewachsen, und deswegen spricht man eben von Kindesraub.
Das heißt, diese Kinder wussten auch gar nicht, was eigentlich ihre wirklichen Wurzeln waren.
Nee, in den allermeisten Fällen wussten die das nicht. Es gab Kinder, die das irgendwann geahnt haben, also die tatsächlich auch mit so einem Gefühl des Fremdseins irgendwie groß geworden sind. Davon hören wir dann später auch bei einer unserer beiden Protagonisten.
Es ist ja ein ziemlich düsteres Thema. Wie seid ihr überhaupt darauf gestoßen?
Also meine Filmkollegin, die Jenny, und ich, wir haben beide eine Zeit lang in Argentinien gelebt. Das war sogar beide unabhängig voneinander zur ähnlichen Zeit, so 2008, 2009. Und es war eine Zeit, wo wir auch in den Medien verfolgen konnten, dass es einige Prozesse gab, eben um die Militärdiktatur aufzuarbeiten. Und darunter waren in dieser Zeit auch immer mehr Fälle von diesen geraubten Kindern, also wo deren Zieheltern dann quasi vor Gericht gestellt wurden. Und im Jahr 2012 gab es dann zum Beispiel auch einen ziemlich großen und aufsehenerregenden Prozess. Da wurde nämlich der damalige Militär oder Chef der Militärjunta, Jorge Videla, auch angeklagt wegen Kindesraub. Also er wurde halt als oberster Verantwortlicher angeklagt, und es wurde dieses Verbrechen auch als systematisches Verbrechen und als Verbrechen gegen die Menschlichkeit damals von der argentinischen Justiz eben deklariert.
Und da habt ihr euch beide schon gedacht, das ist ein Thema, das ist schlimm, aber das ist auch sehr spannend, und da würden wir gerne mal was drüber machen.
Ja, also wir fanden die Geschichten der geraubten Kinder natürlich menschlich sehr berührend. Also ich glaube, da dreht sich es einfach um Themen, die kann jeder Mensch für sich nachvollziehen. Also die Frage, wer bin ich? Was ist der Kern meiner Persönlichkeit? Wie prägt mich meine Familie? Wie prägen mich andere Menschen? Ich glaube, das sind ja so ganz essentielle Fragen, die jeder nachvollziehen kann. Und auf der anderen Seite fanden wir es auch ganz interessant, weil Argentinien in der Aufarbeitung dieser Verbrechen, der Diktaturverbrechen insgesamt, aber auch dieses Kindesraubs, immer als ziemlich vorbildlich genannt wird. Politisch motivierten Kindesraub gab es auch in anderen Ländern, in ziemlich großem Ausmaß, in Spanien zum Beispiel während der Franco-Diktatur, oder in Deutschland während der Zeit der DDR gab es ähnliche Fälle. Und wir haben halt festgestellt, dass in einigen anderen Ländern so ein Mantel des Schweigens über diesem Thema liegt oder gerade erst so zaghaft angefangen wird, das zu thematisieren. Und in Argentinien ist es ganz anders. Da haben eben Menschenrechtsorganisationen eigentlich schon zur Zeit der Diktatur, als es auch wirklich lebensgefährlich war, dieses Thema angepackt und nach den geraubten Kindern, nach den Verschwundenen, auch nach den vielen Verschwundenen gefragt. Und das hat uns an Argentinien insgesamt fasziniert, dass es da eben sehr früh so eine Bewegung schon gegeben hat und die Gesellschaft sehr politisch aktiv ist und dass man eben auch aus anderen Ländern drauf gucken kann, wie machen die das da eigentlich.
Das habt ihr euch vorgenommen? Seid ihr dann einfach so nach Argentinien losgefahren mit der Kamera unterm Arm und habt angefangen zu drehen?
Nee, die Idee ist ziemlich lange gewachsen. Also wir haben den Vorsatz gefasst, als wir beide noch studiert haben und haben dann eben angefangen, immer mehr über dieses Thema zu lesen. Irgendwann waren wir dann auch einfach, glaube ich, so weit drin, oder wir haben beide immer mehr Schritte zu diesem Ziel hin unternommen, haben dann irgendwann eine Ausschreibung gemacht, dass wir Kameraleute suchen, also hauptsächlich an Filmhochschulen, und wir haben da eine riesige Welle von Zuschriften bekommen und haben da zum ersten Mal gedacht, wow, das ist ein Thema, was da draußen anscheinend noch ganz viele andere Menschen berührt. Also es wollten sehr viele Leute mitkommen und wir haben dann schlussendlich Kameraleute gecastet und es gab einfach immer mehr Punkte, wo dieses Projekt so größere Formen angenommen hat. Und im Januar 2013 sind wir dann losgeflogen. Ja, es war also anfangs geplant als Recherchereise, weil wir überhaupt noch nicht genau wussten, auf wen wir eigentlich treffen würden und ob wir jemanden finden würden, der uns seine Geschichte erzählt.
Ihr habt aber dann tatsächlich geraubte Kinder gefunden, die euch ihre Geschichten erzählen wollten. Wer das genau war und was für Geschichten sie haben und erzählt haben, das klären wir gleich nach den Nachrichten.
Domradio Sternzeit. Klartext.
Da sind wir wieder mit unserer Sternzeit Klartext, Argentiniens geraubte Kinder. Ich habe mir Regina Mennig ins Studio eingeladen, denn du, Regina, du hast zusammen mit deiner Kollegin Jenny ein Filmprojekt. Und zwar wolltet ihr in Argentinien Menschen treffen, die während der Militärdiktatur ihren Eltern weggenommen und an Regimegetreue weitergegeben wurden. Daher der Titel Geraubte Kinder. Bevor ihr gestartet seid zu dieser Drehaktion, hattet ihr da schon von Deutschland aus eure Gesprächspartner gefunden?
Nein, also das war uns eigentlich ziemlich früh klar, dass es nicht funktioniert. Also Leute, die so eine krasse Geschichte haben wie diese geraubten Kinder, dass es da nicht funktioniert, einfach anzurufen und sich die Geschichte erzählen zu lassen und mit denen schon irgendwelche Termine zu vereinbaren. Wir haben im Vorfeld sehr viel recherchiert, hatten da schon Ansprechpartner, zum Beispiel einen guten Bekannten von uns, der beim Strafgerichtshof in Buenos Aires arbeitet und glücklicherweise für uns jetzt auch noch in dem Bereich, der für die Aufarbeitung der Diktaturverbrechen zuständig ist. Also wir hatten so ein paar Kontakte und wir wussten auch, wo wir als erstes hingehen wollen, wenn wir da sind. Aber wir hatten keine direkten Kontakte zu jetzt schon Betroffenen.
Ihr habt euch also auf den Weg gemacht nach Argentinien und zwar seid ihr in die Hauptstadt nach Buenos Aires gereist. Und da kommen jetzt eigentlich schon sofort die Abuelas de la Plaza de Mayo ins Spiel, die Großmütter der Plaza de Mayo. Wer ist das und was haben die mit den geraubten Kindern zu tun?
Die Großmütter der Plaza de Mayo ist eine Gruppe von Großmüttern, die sich schon während der Zeit der Diktatur zusammengefunden hat, die auch während der Zeit der Diktatur schon vor den Regierungspalast gezogen sind und an die Militärs die Frage gestellt haben, wo sind unsere verschwundenen Enkel und Kinder? Weil diese Großmütter sind eben die Omas von Verschwundenen.
Vielleicht muss man ganz kurz noch sagen, dass es eben zu den Repressalien dieser Diktatur gehört hat, Menschen einfach verschwinden zu lassen.
Ja. Genau, also es gab eben auf der einen Seite die Verschwundenen, die Eltern dieser geraubten Kinder sind auch in den allermeisten Fällen verschwunden bzw. einfach getötet worden. Und ja, die Abuelas gehören eben einfach zu der Organisation und zu den Menschen, die als allererste da aktiv geworden sind.
Wie seid ihr denn mit diesen Abuelas, mit den Großmüttern in Kontakt getreten?
Ja, da erinnere ich mich noch ziemlich genau an den Tag, als wir einfach vor das Büro gefahren sind und an diesem Altbau mitten in Argentinien eben geklingelt haben. Wir waren ziemlich gespannt, wer uns da aufmachen würde. Also wir kannten viele von diesen Omas, kannten wir eben aus dem, was wir im Internet gelesen und auch in Videos gesehen hatten. Ja, wir haben dann einfach geklingelt und eben erklärt, wer wir sind und was wir machen wollen. Dann war es so, dass da gerade in Argentinien, da war Sommer im Januar und auch Sommerferien. Wir haben da nicht sehr viele Leute angetroffen und das hat bedeutet, dass wir immer wieder hingehen mussten. Und schlussendlich hat uns aber vor allem der Kike geholfen, der in der Pressestelle arbeitet, wo eben auch die ganzen Fäden zusammenlaufen und wo eben auch die ganzen Kontakte sind zu den wiedergefundenen Kindern, also zu denen, die, wo dann irgendwann zweifelsfrei feststand, dass die geraubt wurden.
Schauen wir doch nochmal auf die Großmütter. Die haben ja einen ziemlich langen Atem gehabt, damals schon während der Diktatur und eben bis heute. Wenn die jetzt auf die Suche nach solchen verschwundenen Kindern gehen und nicht verschwundenen Kindern, sondern auf Kindern von Verschwundenen, die gar nichts wissen von ihren Wurzeln, wie gehen die da vor?
Die Abuelas de Plaza de Mayo, die haben ihre Suchstrategien im Laufe der Jahre eben ja ziemlich verändert. Am Anfang glaube ich auch, dass es hat die Ausgangslage ziemlich schwierig ausgesehen, weil die Kinder gesucht haben, die ja keine Ahnung hatten und weil die auch damals noch nicht so Instrumente hatten wie die Analyse von Gendaten. Inzwischen haben die eine Gendatenbank aufgebaut, wo eben das Material von ganz vielen Angehörigen gesammelt ist und sobald es irgendwie einen Verdacht gibt über ein geraubtes Kind, wird dessen Genmaterial eben abgeglichen. Also das gab es am Anfang noch nicht. Ja, außerdem ja, haben sie eben am Anfang Kinder gesucht. Da sind die haben sie angefangen, in Schulen zu gehen und eben davon zu berichten, dass in Argentinien nicht alle Kinder bei ihren richtigen Eltern leben. Später haben sie dann Fernsehspots geschaltet, die sich an Jugendliche richten. Also da gibt es zum Beispiel einen ziemlich bekannten, wo so ein junger Mann vorm Spiegel steht und sich fragt, warum er eigentlich niemandem ähnlich sieht. Und heute gibt es der neueste Spot, da ist eine junge Frau mit ihrem Kind beim Arzt und die Oma von diesem Kind ist auch dabei. Und die Ärztin fragt dann eben, ob es in der Familie irgendwelche erblichen Krankheiten gibt, irgendwas, was sie da wissen müssten. Und die Oma guckt dann ganz irritiert und sagt dann irgendwie, ob das wichtig wäre. Und man merkt halt, dass es der Oma unwohl ist in dem Moment, weil sie natürlich weiß, dass das nicht ihre richtige Tochter und nicht ihr richtiges Enkelkind ist. Also die sprechen heute halt jetzt Mitte 30-Jährige an, die wahrscheinlich schon selber Kinder haben.
Wie erfolgreich ist denn diese Suche heute?
Die Großmütter haben im Laufe der Jahre inzwischen jetzt 110 Kinder wiedergefunden, also die zweifelsfrei als verschwundene oder geraubte Kinder jetzt identifiziert worden sind. Es wird geschätzt, dass es insgesamt 500 Kinder sind, die geraubt worden sind und die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich noch ein bisschen höher.
Das heißt, da bleibt noch einiges zu tun.
Ja.
Aber wenn jetzt eben so ein Verdacht auftritt und wenn man dann tatsächlich anhand von DNA-Analysen sehen kann, oh, die sind wirklich die Kinder von verschwunden, wie geht's denn dann weiter?
Dann kommt ein gerichtliches Verfahren in Gang, was auch so festgelegt ist und woran es auch nichts zu rütteln gibt. Vielleicht hole ich noch mal ganz kurz aus. Es gibt oft den Fall, dass es eben anonyme Hinweise gibt aus der Bevölkerung, dass zum Beispiel jemand anzeigt und sagt, in meiner Nachbarsfamilie ist zur Zeit der Militärdiktaturen plötzlich ein Baby aufgetaucht, obwohl diese Frau nie schwanger war. Diese Anzeigen gibt es unter anderem eben auch deswegen, weil die Abuelas de Plaza de Mayo ziemlich bekannt sind in der argentinischen Gesellschaft und es halt wirklich geschafft haben, dass eigentlich jeder über dieses Thema Bescheid weiß. Sobald es eben so einen Verdacht gibt, der sich erhärtet, muss dann das betroffene, vermutlich geraubte Kind Genmaterial abgeben. Da hat auch niemand die Wahl. Das muss dann passieren. Wenn dann sich herausstellt, dass es tatsächlich sich um eins der geraubten Kinder handelt, dann wird eben ein Verfahren angestrengt gegen die Zieheltern und diese Verfahren, an deren Ende steht eben in den letzten Jahren auch eigentlich häufig eine ziemlich hohe Haftstrafe für die Zieheltern eben.
Ihr habt am Ende bei euren Recherchen für euer Filmprojekt zwei dieser wiedergefundenen Kinder mit der Kamera begleitet und zwar auch und gerade in dieser durchaus ziemlich schwierigen Phase der Gerichtsprozesse. Diese beiden, die haben eine komplett gegensätzliche Haltung zu dem, was da verhandelt wurde. Bevor wir mehr dazu sagen, hören wir jetzt aber erstmal ein Stück aus Argentinien und zwar von Charly García. Es heißt Los Dinosaurios und es passt zum Thema. Warum?
Ja, weil Charly García beschreibt darin, was der Terror des Militärregimes eigentlich bedeutet hat, nämlich, dass jeder einfach verschwinden kann. Also zum Beispiel der Nachbar aus dem Viertel, der Sänger aus dem Radio oder der Mensch, den man liebt und der singt dann im Refrain, doch am Ende werden die Dinosaurier verschwinden. Und die Dinosaurier, das ist eben eine Metapher für die Schergen des Militärregimes. Und 1983, als Charly Garcias Lied rausgekommen ist, sind die Militärs dann tatsächlich verschwunden, zumindest aus dem Regierungspalast. Aber mit den Folgen ihres Terrors ist das Land eben noch bis heute beschäftigt. Und das sieht man besonders dramatisch an den geraubten Kindern.
Und hier kommt er jetzt, Charly García, Los Dinosaurios.
Domradio Sternzeit. Klartext.
Und da reden wir heute über Argentiniens geraubte Kinder. Kinder, die während der Militärdiktatur in Argentinien ihren Eltern weggenommen und an regimefreundliche Paare weitergegeben wurden. Regina Mennig ist im Studio. Sie arbeitet an einem Filmprojekt zum Thema und die Protagonistin im Film, die heißt Catalina.
Ja, richtig. Also wir haben Catalina mit der Kamera begleitet und waren auch beim Prozess gegen Catalinas Zieheltern dabei, mit im Gerichtssaal. Wir haben unter anderem die Urteilsverkündung gedreht und viele, die heute Catalinas Reaktion darauf sehen, sind ziemlich irritiert.
Hiermit verurteile ich Maria Francisca Murillo als Mittäterin der folgenden Straftaten. Die Aneignung eines Kindes unter 10 Jahren und die Verschleierung dessen Identität im Fall von Laura Catalina de Sanctis Ovando nach Artikel 54 des Strafgesetzbuches zu einer Haftstrafe von 12 Jahren.
Ja, man kann es hören an Catalinas Jubelschrei, dass die beiden Menschen, die sie ein Leben lang Mama und Papa genannt hat, jetzt für 12 und 15 Jahre hinter Gitter müssen. Das ist für sie ein regelrechter Befreiungsschlag. Und wenn man Catalinas Geschichte hört, dann wird auch deutlich, warum sie so reagiert.
Was ist das für eine Geschichte?
Ja, Catalina hat sich in der Familie, in der sie groß geworden ist, eigentlich ihr Leben lang fremd gefühlt, hat sie uns erzählt. Besonders ihr vermeintlicher Vater, ein hochrangiger Militäroffizier, war immer sehr distanziert zu ihr, und auch ihre vermeintliche Mutter hat ihr immer so das Gefühl gegeben, dass sie irgendwie nicht zufrieden mit ihr ist, dass Catalina irgendwie ihr nicht recht ist.
Das ist schwierig natürlich für ein Kind und für eine Jugendliche. Wie hat Catalina denn auf diese Gemengelage reagiert?
Ja, Catalina hat sich dann einfach immer mehr verschlossen und ja, sich in ihre eigene Welt zurückgezogen. Mit 21 Jahren hat sie dann im Fernsehen einen Spot der Großmütter der Plaza de Mayo gesehen. Ich habe es vorhin schon beschrieben, darin blickt ein junger Mann in den Spiegel und fragt sich, warum er eigentlich niemanden in seiner Familie ähnlich sieht. Und in dem Moment, so hat Catalina uns erzählt, ist es ihr wie Schuppen von den Augen gefallen. Und sie war sich dann eigentlich sicher, dass sie ein Kind von Verschwundenen ist, und hat ihre Mutter dann eben auch darauf angesprochen.
Sie gab es zu, aber sie erzählte mir, dass meine leibliche Familie sich nicht um mich kümmern wollte, nachdem meine Eltern bei einem Gefecht ums Leben gekommen waren. Das war, als ich etwa 21 Jahre alt war, in dem Alter, als meine leibliche Mutter mich bekam. Gegen Ende der Unterhaltung sagte meine Ziehmutter, dass sie ins Gefängnis kommen würden, wenn ich irgendetwas davon preisgebe. Also sagte ich, dass ich es niemandem weitererzählen würde, um sie zu schützen. Und dadurch machte ich mir diese ganze Lüge irgendwie zu eigen. Und es war klar, dass ich nicht selbst mit mir im Reinen sein würde, bis ich das nicht abstreife und die Situation löse.
Also sie wollte mit sich im Reinen sein, die Situation lösen. Das war wahrscheinlich ja nicht so leicht, oder?
Nee, das hat eigentlich für Catalina sehr viele Jahre gedauert. Zunächst wollte sie die Geschichte verdrängen und hat sich einfach nicht weiter damit beschäftigt. Das ging dann irgendwann nicht mehr, weil es eine anonyme Anzeige aus der Bevölkerung gab und den Hinweis, dass sie ein geraubtes Kind sein könnte. Daraufhin wurde sie aufgefordert, Genmaterial abzugeben, damit das überprüft werden kann. Und Catalina ist daraufhin aus dem Land geflohen, weil sie diese Genprobe nicht abgeben wollte und da über dieses ganze Thema keine Gewissheit haben wollte. Rodrigo, ihr damaliger Freund und heutiger Mann, hat sie dabei begleitet, und Rodrigo hat insgesamt in Catalinas Geschichte eine sehr wichtige Rolle gespielt, weil der war es nämlich auch, der sie im Lauf der Jahre sanft, aber doch bestimmt eigentlich dazu gedrängt hat, dass sie sich dieser Geschichte stellt. Und er hat sich zum Beispiel noch bevor Catalina da sich groß damit beschäftigt hat, hat er Catalinas Ziehvater ein ziemlich grausames Geständnis abgerufen. Der Ziehvater hat Rodrigo gegenüber zugegeben, dass er eben Catalinas Mutter im Foltergefängnis, als sie schwanger war, sich ausgesucht hat. Entschieden hat, dieses Kind möchte er mit nach Hause nehmen, und nachdem Catalina eben geboren war, hat er dafür selber persönlich dafür gesorgt, dass ihre Mutter umgebracht wird, und hat das Kind dann zu seiner Frau nach Hause gebracht.
Das ist wirklich sehr, sehr gruselig. Als Catalina das dann erfahren hat über Rodrigo, über ihren Freund, wie hat sie da reagiert?
Rodrigo hat ihr das ziemlich spät erzählt, also zu einem Zeitpunkt, wo er das Gefühl hatte, sie verkraftet das und sie war da auch schon an einem Punkt, wo sie eigentlich entschieden hatte, dass sie sich jetzt eben von ihren Zieheltern abwenden will und dass sie sich eben ihrer leiblichen Familie und ihrer wahren Identität zuwenden will. Aber das war natürlich ein Punkt, der sie noch viel mehr dann in diese Richtung gebracht hat und auch zu einem Punkt hin, wo sie dann schlussendlich entschieden hat, dass sie im Gerichtsverfahren gegen ihre Zieheltern als Klägerin auftreten wird. Also sie müsste eigentlich, sie wäre nicht dazu verpflichtet gewesen, da auszusagen, aber sie hat sich dann entschieden, dass sie da gegen ihre Zieheltern selbst auch klagt, also neben der Organisation der Großmütter der Plaza de Mayo. Sie sieht sich eben selber da auch stellvertretend für ihre leiblichen Eltern in diesem Gerichtsprozess, denen das Kind weggenommen wurde und die getötet wurden.
Als ihr gedreht habt, da habt ihr gedreht in der Wohnung der Zieheltern. Wie kann das denn sein?
Das war ein ziemlich für uns auch auffühlendes Erlebnis. Catalina wohnt immer noch in der Wohnung, wo sie mit ihren Zieheltern früher gelebt hat, weil diese Wohnung ist ihr gerichtlich zugesprochen worden. Also sie will da jetzt ausziehen, aber sie, wie gesagt, sie lebt da drin eben noch und es ist eine ziemlich düstere Wohnung, so haben wir das empfunden. Die ist auch noch voll mit den Gegenständen und Utensilien einfach ihrer Zieheltern, auch mit ganz dunklen Möbeln. Und was interessant war, in der Mitte hatte Catalina wie so einen kleinen Altar aufgebaut, also auf dem Tisch die Bilder ihrer leiblichen Eltern aufgestellt und ganz viele Blumen und Gedichte drumherum. Und das hatte auf uns irgendwie den Anschein wie so ein Symbol des Triumphs. Das war ziemlich eindrucksvoll zu sehen, wie sie eben umgeht mit dieser Geschichte oder mit diesem, ja, mit diesem Verhältnis von ihrem alten Leben und ihren Zieheltern und die neuen, ihre leiblichen Eltern, die sie jetzt kennenlernt und die sie einfach, die jetzt in ihrem Leben sind auch.
Aber man kann sich vorstellen, dass so ein wichtiges Stück Vergangenheit nicht einfach so weg ist, also dass sie ihre Vergangenheit auch nicht los wird.
Ja, also das haben wir an sehr vielen verschiedenen Stellen gemerkt, als wir mit ihr Interviews geführt haben. Das waren teilweise sehr lange Interviews und wir waren selber erstaunt, wie sehr Catalina sich da geöffnet hat. Man muss dazu sagen, dass es in einer Phase war, wo sie eben aufgewühlt war, weil dieser Gerichtsprozess mitten im Gange war, weil auch die Urteilsverkündung gegen ihre Zieheltern kurz bevorstand. Und wie traumatisch auch diese ganze Geschichte für sie ist, hat zum Beispiel gezeigt, einmal hat sie uns erzählt, dass es ganz schlimm für sie war, dass sie ihren Ziehvater plötzlich unvermittelt auf der Straße getroffen hat. Der hat vor dem Gerichtsverfahren eigentlich unter Hausarrest gestanden und ist dann aber irgendwie trotzdem rausgegangen und es war für sie ganz schlimm, den da einfach so zu treffen und zu sehen, der läuft jetzt da rum.
Catalina, eines von vielen geraubten Kindern in Argentinien und gleich in unserem Pimp My Prayer, da hat sie noch einmal das Wort.
Domradio Sternzeit. Pimp My Prayer.
Mein Vater studierte Anthropologie und das war wie ein Flash für mich, weil es etwas ist, das ich immer machen wollte. Meine Mutter war leidenschaftliche Schwimmerin und ich liebe das Wasser. Sie war Turnerin und ich mache Kunsttouren. Ich habe viele Dinge entdeckt, die mir sehr erstaunlich vorkommen, irgendwie magisch. Denn ich bin nicht mit meinen Eltern aufgewachsen, ich habe sie nie kennengelernt. Sie konnten mir ihre Interessen und Vorlieben nicht weitergeben, haben mich nicht großgezogen und trotzdem sind sie irgendwie da.
Das Jugendmagazin im Domradio.
Die Sternzeit und zwar heute mit
Regina Mennig
und Hilde Reginita. Regina, das, was wir gerade im Pimp My Prayer gehört haben, das war nochmal Catalina, eines der geraubten Kinder Argentiniens und eine der Protagonistinnen in deinem Film. Was hat sie da gesagt? Also worum ging es ihr?
Sie hat davon gesprochen, dass sie Dinge in sich drin hat und eigentlich auch schon die ganzen Jahre über hatte, also gewisse Vorlieben, gewisse Neigungen und Eigenschaften, die sie genau wie ihre leiblichen Eltern eigentlich hat, obwohl sie ihre leiblichen Eltern nie kennengelernt hat. Und ich glaube, dass sie uns damit sagen wollte, dass es eben eine Verbindung gibt zu ihren leiblichen Eltern und einen Kern auch ihrer Persönlichkeit. Ganz vieles, was dieses grausame Verbrechen der Diktatur, dass sie geraubt wurde und nicht so aufwachsen konnte, wie sie eigentlich sollte, dass das von der Diktatur eben nicht alles ausgelöscht werden konnte.
Das also zu Catalina. Gleich lernen wir noch Ilario kennen. Auch seine Eltern wurden von den Schergen der Militärdiktatur ermordet. Auch er wurde an fremde Leute gegeben, aber er hat diese späte Erkenntnis Aber er hat diese späte Erkenntnis ganz anders erlebt. Warum er trotzdem an seinen Zieheltern hängt und in was für eine emotionale Verwirrung ihn all das gestürzt hat, das hören wir gleich im nächsten Teil unserer Sternzeit. Argentiniens geraubte Kinder, spät aufgedeckte Verbrechen der Diktatur.
Domradio Sternzeit. Klartext.
Da haben wir gerade schon Catalina kennengelernt, eines der geraubten Kinder Argentiniens. Sie tritt im Gerichtsprozess gegen ihre Zieheltern als Klägerin an. Als die Zieheltern verurteilt wurden, da hat sie bei der Urteilsverkündung einen Schrei der Erlösung ausgestoßen. Regina, ihr habt aber für euer Filmprojekt, das auch Argentiniens geraubte Kinder heißt, noch einen Mann getroffen, nämlich Ilario.
Ja, und wenn der im Gerichtsprozess gegen seine Zieheltern aussagt, dann hat das ganz anders geklungen.
A mí esto me está destruyendo la vida, señores. A mí esto me es una persecución.
Dieser Prozess ist dabei, mein Leben zu zerstören, meine Herren. Das ist wie eine Verfolgung für mich. Zurzeit fühle ich mich so verfolgt, wie sich während der Diktatur meine leiblichen Eltern Liliana und Eduardo gefühlt haben müssen. Ich habe Angst. Ich habe Angst vor ihnen. Ich habe Angst vor der Politik. Und ich habe Angst, noch mehr zu verlieren. Denn ich glaube, ich habe schon zu viel verloren. Ich glaube, ich habe schon zu viel verloren.
Ilario scheint keinen Hass auf seine Zieheltern zu haben, eher im Gegenteil.
Ja, tatsächlich. Also er hat ein sehr inniges Verhältnis zu seinen Zieheltern. Er nennt sie auch immer die Eltern seines Herzens. Er hat uns gegenüber ganz oft betont, was für ein gutes Verhältnis er vor allem zu seiner Ziehmutter eben hat. Dass sie zum Beispiel jeden Abend als Kind an sein Bett kam und ihn gefragt hat, ob er glücklich ist. Und wenn es mal nicht der Fall war, dass sie ihm gesagt hat, er soll weinen. Und also es gab ganz viele Szenen, die uns einfach gezeigt haben, er meint, es ist auch einfach so. Dieses Ehepaar hat ihn mit ganz viel Liebe großgezogen, aber eben auch nur mit der sehr dünnen Information, dass er ein Adoptivkind ist. Was das Ehepaar tatsächlich von Ilarios Identität genau wusste, das ist im Gerichtsprozess, als es eben um den Raub von Ilario ging, nicht ganz zweifelsfrei geklärt worden. Also fest steht, dass das Ehepaar, also Ilarios Zieheltern, eben ein Kind adoptieren wollten, weil sie selber kein Kind mehr bekommen konnten und sie haben dann von einem befreundeten Militärfunktionär Ilario überreicht bekommen, verbunden mit der Ansage, nehmt das Kind, tragt es einfach als euer eigenes ein und stellt keine weiteren Fragen. Ja, und wie gesagt, Ilario hat schon als Kind erfahren, dass er nicht das leibliche Kind ist und sagt deswegen, die haben mir ja immer die Wahrheit erzählt und für ihn stehen eben seine Zieheltern, wenn überhaupt, am unteren Ende einer Kette von Verantwortlichkeiten, wie er das selber nennt. Also größte Schuld haben für ihn einfach die obersten Militärfunktionäre der Diktatur damals. Ja, er hat auch eine sehr kritische Position zum Beispiel, indem er sagt, dass eben auch seine leibliche Familie, sprich vor allem seine leibliche Mutter, einen Teil der Schuld trägt.
Das ist ja ziemlich krass. Warum ja, denkt er denn so?
Er sagt, er argumentiert eben, dass die politisch aktiv war zu einer Zeit, wo eben bekannt war, es ist sehr gefährlich, es ist auch lebensgefährlich und dass sie auch dann noch ihrem Engagement nachgegangen ist, als sie wusste, sie ist schwanger und sie bedroht ihr Leben und damit eben auch das Leben von ihrem Kind. Also das ist so seine Argumentation und schlussendlich geht er auch noch weiter und sagt zum Beispiel, dass seine leibliche Großmutter eben da auch unverantwortlich gehandelt hat, weil sie ihre Tochter in dieser Situation nicht daran gehindert hat, eben politisch aktiv zu sein und sich damit in Gefahr zu bringen.
Das sind ja wirklich richtig herzzerreißende Zusammenhänge.
Besonders dramatisch in Hilarios Fall ist eigentlich auch noch eben sein Verhältnis zu seiner leiblichen Oma, die ich gerade schon erwähnt habe. Ja, die steht mit an der Spitze eben der Großmütter der Plaza de Mayo, hat wie viele andere Omas Hilario, also ihren Enkel, auch jetzt schon über 30 Jahre lang gesucht und war überglücklich, als sie ihn dann gefunden hat. Und ja, aber sie kann eben auch nicht anders, als in diesem Gerichtsprozess gegen Hilarios Zieheltern eben auch als Klägerin aufzutreten, weil sie sagt, sie steht da stellvertretend für ihre Tochter, der man das Kind geraubt hat und die man getötet hat. Und auf der Gegenseite steht dann Hilario, der diese Zieheltern unter Tränen verteidigt. Also da stehen sich zwei Familienmitglieder jetzt gegenüber.
Und wie stellt Hilario sich das vor? Wie würde er sich das wünschen?
Da wird eben nochmal so sein Dilemma deutlich. Also er hatte anfangs ein ganz herzliches Verhältnis zu Cookie und zu seiner leiblichen Großmutter und hat es aber nach dem Gerichtsprozess eben gesagt, er will das auf ein Minimum reduzieren. Und eigentlich, hat er uns gesagt, wünscht er sich nichts sehnlicher, als dass seine leibliche Familie und seine Ziehfamilie alle zusammen ein großes Fest feiern, ein Weihnachtsfest feiern zum Beispiel.
Y para mí lo justo que es a esta altura me da lo mismo porque que hagan lo que quieran sería.
Was für mich gerecht wäre, ich glaube, das spielt keine Rolle mehr. Sie machen ja doch, was sie wollen. In Bezug auf meinen Namen möchte ich, dass der Name und Nachname, der von meinen leiblichen Eltern kommt, zu meinem bisherigen Namen dazukommt, dass ich den Namen meiner Zieheltern nicht verliere. Und wenn ich mir etwas wünschen könnte, dann wäre das, dass ich ein Weihnachtsfest mit meinen beiden Familien gemeinsam feiern könnte, dass alle versammelt wären, dass meine leibliche Oma Cocky das Festessen von meiner Oma Anita probieren würde.
Y ver que mi abuela Anita amasó unos tazarines para que los pruebe mi abuela Coqui, ¿entendés?
Ja, Hilario findet eben, dass die Gerichtsprozesse gegen Kindesraub, also der Prozess gegen seine Zieheltern, in seinem Fall eigentlich überhaupt nicht angebracht sind und meint, dass sein Beispiel viele der verschwundenen Kinder, die eben auch ein gutes Verhältnis zu ihren Zieheltern haben, eigentlich eher abschreckt, dass sie sich ihre Geschichte dann nicht stellen. Und er fühlt sich auch generell eben mit seiner ziemlich kritischen Haltung diesem ganzen Prozess gegenüber ziemlich unverstanden, weil ich würde mal sagen, so die die Mainstream-Meinung in Argentinien geht schon eher darauf hin, dass es eben wichtig ist, das aufzuarbeiten, dass irgendwie Leute vor Gericht gestellt werden. Und Hilario sieht sich da selber irgendwie angeprangert in seiner Meinung. Und das ist auch der Grund, warum er eigentlich in Argentinien überhaupt nicht mit Journalisten spricht. Was für uns auch bedeutet hat, dass es sehr schwer war, Kontakt zu ihm aufzubauen. Also keiner wollte uns den Kontakt zu ihm geben, auch die Großmütter der Plaza de Mayo nicht, weil denen gefällt Hilarios Haltung auch nicht wirklich gut. Und
aber ihr habt es geschafft. Mit euch hat er gesprochen. Das ist wirklich sehr bemerkenswert, dass er sich dann bereit erklärt hat, bei eurem Film mitzumachen. Dazu muss man jetzt sagen, er hat bei einem Film mitgemacht, der noch gar nicht fertig ist. Du und deine Kollegin Jenny, ihr braucht nämlich noch ein bisschen Unterstützung und ihr setzt auf das sogenannte Crowdfunding. Was genau das ist, das sagen wir dann noch gleich im letzten Teil unserer Sternzeit Klartext.
Domradio Sternzeit. Klartext.
Argentiniens geraubte Kinder, so heißt unsere Sendung und so heißt auch der Film, den Regina Mennig und Jenny Hellmann gerade machen. Die erste Drehphase in Buenos Aires, die habt ihr ja schon hinter euch, Regina.
Ja, genau. Also in dieser ersten Drehphase haben wir die beiden Protagonisten eben in den Wochen des ziemlich aufwühlenden Gerichtsverfahrens gegen ihre Zieheltern begleitet und haben dabei herausgefunden, warum Catalina den Prozess als Akt der Befreiung sieht und warum es für Hilario eigentlich ein brachialer Eingriff in sein Leben ist.
Also sehr, sehr emotionale Szenen habt ihr da festgehalten. Das Ganze ist jetzt aber schon abgedreht. Trotzdem seid ihr noch lange nicht fertig mit dem Film.
Ja, wir wollen für eine zweite und abschließende Drehphase nochmal nach Argentinien reisen und jetzt beobachten, wie das Leben von Hilario und Catalina nach diesem Gerichtsprozess eigentlich weitergeht. Und uns interessiert vor allem, welche Position sie jetzt einnehmen zwischen ihrer leiblichen Familie und ihrer Ziehfamilie und ja, letzten Endes zwischen ihrer alten und ihrer neuen Identität. Und ja, wir wollen im Spätsommer nochmal dahin reisen, die beiden begleiten und haben dafür jetzt eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Die läuft noch bis Anfang Mai. Crowdfunding, das bedeutet, dass jeder dieses Filmprojekt mit einem kleinen Beitrag unterstützen kann, der es interessant findet. Uns ist es eben ganz wichtig, dass wir den Film unabhängig machen können, aber trotzdem eben die Mittel haben, um den auch professionell umzusetzen. Und deswegen ist Crowdfunding einfach eine ziemlich gute Möglichkeit. Und ich wollte noch anmerken, dass es ist auch gar nicht nur eine Spende, die man da abgeben würde, sondern man bekommt auch sogenannte Dankeschöns. Also man kann sich zum Beispiel von uns ja die CD mit dem fertigen Film dann schlussendlich zuschicken lassen, oder wenn man einen großen Beitrag leisten möchte, dann kommen wir schlussendlich, wenn der Film fertig ist, zu demjenigen nach Hause und zeigen den Film und sprechen darüber und bringen auch argentinisches Essen mit. Also so funktioniert das Prinzip Crowdfunding.
Das klingt sehr spannend. Bevor wir nochmal darauf zurückkommen, noch die Frage, steht ihr denn jetzt auch in dieser Zeit mit Catalina und mit Hilario in Verbindung?
Ja, wir sind mit den beiden in Verbindung. Man muss auch sagen, wir kriegen jeden Tag von ihnen eigentlich was mit, weil wir auch bei Facebook mit denen befreundet sind und die posten beide sehr fleißig. Und bei Catalina sieht es gerade so aus, dass es der ziemlich gut zu gehen scheint. Also die ist gerade auch wieder sehr aktiv. Die macht sehr viele Veranstaltungen auch mit den Großmüttern der Plaza de Mayo, weil es eben wichtig ist, für sie ist es eine Art zu versuchen, dass auch mehr Kinder noch gefunden werden. Und Hilario zieht sich gerade eher so ein bisschen zurück. Also er wohnt ja auch gar nicht mehr in der Hauptstadt, sondern hat sich in ein kleines Dorf am Atlantik zurückgezogen. Und bei ihm sieht es gerade so eher ein bisschen schwierig aus.
Aber beide finden das gut, dass so Filmemacherinnen aus dem fernen Deutschland gekommen sind und über ihr Leben, über ihr Schicksal so einen Film machen wollen.
Ja, die haben beide sehr offen erzählt. Ich hatte auch immer das Gefühl, sie haben einfach gemerkt, dass da jemand ernsthaft interessiert ist an ihrem Schicksal, und sie haben dann auch sehr viel erzählt, einfach was wir überhaupt nicht erwartet hätten. Und zum Beispiel im Fall von Hilario war es ein Vorteil, dass wir aus Deutschland sind, weil wir eben schon eben so den Blick von außen haben, und er eben gesagt hat, ja, ihr seid ja nicht wie die Argentinier, die mich in eine bestimmte Schublade stecken, und das war mit ein Grund, warum er mit uns geredet hat.
Und ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass man jetzt auch noch erfährt, wie du gesagt hast, was wird jetzt aus den beiden? Wie geht's weiter? Wie kommen die klar mit diesem Schicksal und dann auch mit dieser späten Erkenntnis über das Schicksal? Crowdfunding hast du gerade schon ein bisschen erklärt, wie das Ganze funktioniert. Wenn jetzt also jemand hier hört und denkt, doch, das ist doch eine tolle Sache, ich würde den beiden gerne ein bisschen finanziell unter die Arme greifen. Wie funktioniert das ganz konkret?
Dann geht man vielleicht als allererstes auf die Domradio-Seite, wo man diese Sendung nochmal nachhören und nachlesen kann. Da ist auch der Link zu unserer Crowdfunding-Seite. Das ist also eine ganze Seite, wo man sich nochmal genau nachlesen kann, was wir machen wollen mit unserem Filmprojekt.
Sag mal kurz die Adresse, domradio-sternzeit.de, da steht's.
Genau. Und man kann auf unserer Seite dann auch schon erste Einblicke ins Filmmaterial kriegen, also sehen, was wir schon gedreht haben. Und da kann man dann eben eines der Dankeschöns, die ich erwähnt habe, sich quasi sichern und eben gegen einen bestimmten Geldbetrag, den man selber wählen kann.
Also liebe Hörerinnen und Hörer, das ist sicher eine unterstützenswerte Sache. Sie wissen, was Sie zu tun haben, wenn Sie wollen. Und zum Abschluss unseres Argentinien-Themas hast du noch ein Stück mitgebracht, Regina, aus Argentinien. Wie heißt das?
Das heißt La Yegros, das heißt Viene de mi, und ist von der Sängerin La Yegros. Die ist in Argentinien gerade ziemlich, ziemlich bekannt und ziemlich groß, und man hört sie auch in Deutschland immer öfter.
Und jetzt haben wir sie hier in der Sternzeit.
Domradio Sternzeit. Wochenschau.
Morgen ist in Rom ein besonderer Tag, da heißt es dann nämlich 2 auf einen Streich.
Genau, Papst Franziskus spricht nämlich gleich 2 seiner Vorgänger heilig.
Und als der erste dieser beiden ganz frisch zum Papst gewählt worden war, das war im Jahr 1958, da klang das so.
Abemus et Papam. Cardinale Meroncalli.
Kardinalem Roncalli, aus dem dann Papst Johannes der 23. wurde. Und zwar, als der schon 77 Jahre alt war. Viele dachten damals, ach, das wird so ein alter, gemütlicher, harmloser Übergangspapst.
Aber wer so dachte, hat sich ordentlich geschnitten. Johannes der 23. hat nämlich das sogenannte Zweite Vatikanische Konzil einberufen.
Gaudet Mater Ecclesia.
Heute jubelt die Kirche, denn dank der göttlichen Vorsehung wird hier am Grab des heiligen Petrus das Zweite Vatikanische Ökumenische Konzil feierlich eröffnet.
Solemniter initium capi.
Ja, und dieses Zweite Vatikanische Konzil, das hat dann 3 lange Jahre gedauert. Was war denn eigentlich so besonders daran?
Es hat der katholischen Kirche eine ganze Reihe von Reformen gebracht, die sie offener und moderner gemacht haben. Seitdem halten Priester die Messen nicht mehr auf Latein und mit dem Rücken zur Gemeinde. Laien haben mehr zu sagen und.
Der springende Punkt dieses Konzils ist es also nicht, nur die Lehre der Kirche aus alter und neuer Zeit ständig zu wiederholen. Die gesamte katholische Christenheit erwartet einen Schritt vorwärts.
Reformen also. Ist Johannes der 23. über 50 Jahre nach seinem Tod vor allem ihretwegen einer der beliebtesten Päpste aller Zeiten?
Ja, schon. Aber auch, weil er so menschlich und nahbar und nett war.
Ein echter Ausnahmepapst, genauso wie Karol Wojtyła, der andere Papst, der jetzt heilig gesprochen wird.
Der wurde 1978 als erster Pole überhaupt zum Papst gewählt und als erster Nicht-Italiener nach 450 Jahren.
So ist es, und der Mann aus dem sozialistisch geprägten Polen, der hat von Beginn an gegen verschiedenste Formen von Unterdrückung gekämpft.
Der Mensch ist zur Freiheit berufen. Es gibt keine Freiheit ohne Solidarität. Es gibt keine Freiheit ohne Liebe.
Johannes Paul II. Im Originalton war das. Er war ja übrigens auch als eiliger Vater bekannt.
Ja, weil er so wahnsinnig viel gereist ist. Als Papst hat er 104 Auslandsreisen hingelegt und dabei insgesamt so um die 1,2 Millionen Kilometer zurück. Allein in Deutschland war er 3-mal.
Besonders symbolträchtig war, als er den damaligen Kanzler Kohl in Berlin getroffen hat und mit dem durchs Brandenburger Tor gegangen ist. Das war im Jahr 1996.
Haltet dieses Tor geöffnet für euch und alle Menschen. Gott segne Berlin, Gott beschütze Deutschland.
Nur ein Beispiel von vielen. Johannes Paul II. War wirklich ein Meister der Zeichen und Symbole. Wie hat sich das geäußert?
Zum Beispiel, indem er als erster Papst überhaupt Synagogen und Moscheen besucht hat, also auf die anderen Religionen zugegangen ist. Außerdem hat er ein großes Schuldbekenntnis abgelegt für die dunklen Kapitel der Menschengeschichte.
Außerdem bleibt er in Erinnerung für sein Friedensengagement und auch dafür, dass er noch als schwer kranker Mann weiter Papst geblieben ist.
Als er starb, kamen Millionen Pilger, um ihn noch einmal im Petersdom aufgebahrt zu sehen. Und bei seinem Begräbnis forderten viele Santo Subito, Heiligsprechung sofort.
Aus diesem Sofort sind am Ende dann doch 9 Jahre geworden, aber das ist für einen Heiligsprechungsprozess wirklich sehr, sehr kurz. Und morgen ist es dann soweit. Dann werden Johannes Paul II. Und Johannes der 23. heilig gesprochen. Wir übertragen das natürlich live hier bei uns, und zwar im Internet unter domradio.de.
Domradio Sternzeit. Abgehört.
Gerunzelte Stirn, skeptischer Blick in die Ferne, ein quasi blickdicht tätowierter Arm, Glatzkopf und dazu noch ein Bart, der mit den Koteletten verschmilzt. So präsentiert sich unser Musiker des Tages auf dem Cover zu seiner CD Ragamuffin Soul. Wen meine ich?
Du meinst Carlos Whittaker. Tatsächlich sieht er da eher aus, als wäre er so ein Hardcore-Typ aus der Heavy-Metal-Szene. Und der Albumtitel weckt Reggae-Assoziationen. Beides führte in die Irre. Carlos ist nämlich ein zutiefst christlich geprägter Künstler. Er macht Worship-Musik, opulente Sounds, eingängig und über weite Strecken mit großen Worten und großer Demut.
Wir hören uns gleich God of Second Chances an. Da steckt Gott schon im Titel. Worum geht's genau in dem Stück?
Darin will Carlos seine Dankbarkeit ausdrücken, seine Dankbarkeit Gott gegenüber. Und der Gott, den er meint, ist ein Gott, der keinen Menschen verloren gibt, immer mit offenen Armen wartet. Wie der Vater in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Carlos fragt, wer sind wir eigentlich, dass du uns immer noch retten würdest?
Ja, und wie sich das Ganze anhört, das hören wir jetzt vom Album Ragamuffin Soul. Kommt er jetzt hier, Carlos Whittaker mit God of Second Chances.
Domradio Sternzeit. Abgehört.
Ladies and gentlemen, please give a big warm applause for Rose to Jam.
Domradio Sternzeit. Abgehört.
Also mit Tattoos ist das ja so eine Sache, so richtig, richtig salonfähig sind die bei uns in Deutschland in bestimmten Kreisen ja immer noch nicht.
Ach, und was war mit Bettina Wulff, Deutschlands erste tätowierte First Lady?
Ja, okay, das stimmt, da hast du recht, das war eine Premiere, hat zwar auch nicht so lange gehalten, aber das hatte ja wahrscheinlich mit dem Tattoo eher weniger zu tun. Aber ehrlich gesagt, Priester, die Tätowierungen haben und die öffentlich zur Schau stellen, das gibt's eher selten bis nie. In den USA ist das ein bisschen anders.
Ja, da gibt es so Leute wie Carlos Whittaker. Der ist Pastor in Atlanta und er ist Rocker. Und wenn er als Musiker auftritt, dann sieht man, dass seine Arme vor lauter Tätowierungen fast schwarz sind.
Ja, und eben dieser Prediger und Rocker mit den vor Tätowierung fast schwarzen Armen, der hat jetzt sein zweites Album rausgebracht. Was ist drauf?
Ehrlich gesagt, über weite Strecken eher gewöhnliche Anbetungsmusik, also genau so, wie man sie schon zigmal gehört hat.
Da kann man sich natürlich schon fragen, hat die Welt wirklich auf so eine Scheibe noch gewartet?
Stimmt, und offensichtlich hat sich auch Carlos mit dieser Frage beschäftigt. Die Antwort liefert er im Stück No Words, einem sehr flächigen Titel mit wenig Bewegung. Da singt er, was kann ich sagen, das du vorher noch nicht gehört hättest? Also anders ausgedrückt, egal was wir selbst für absolut außergewöhnlich und noch nie zuvor gehört halten, es wird niemals etwas sein können, das Gott noch nicht kennt, also kann man sich von dem Anspruch auch von vornherein freimachen.
Für Carlos Whittaker ist die Musik also offenbar in erster Linie ein Mittel, um mehr auszudrücken, als Worte alleine können. Ob das klappt, da kann sich jetzt jeder seine eigene Meinung bilden. Hier kommt er jetzt, Carlos Whittaker und No Words.
Domradio Sternzeit. Abgehört.
Das war die Sternzeit im Domradio heute, eine Sternzeit-Klartext zum Thema Argentiniens geraubte Kinder.
Und wer die Sendung nochmal nachhören will, kein Problem. Der Podcast steht unter domradio-sternzeit.de.
Wir sagen jetzt danke fürs Zuhören, wir wünschen noch ein schönes Wochenende und wir, das sind
Regina Mennig
und Hilde Regeniter. Tschüss. Tschüss.
Das war die Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Domradio.
Sternzeit